Was ist das eigentlich, die Herrlichkeit Gottes? Ganz oft wird in der Bibel von der Herrlichkeit Gottes, Gott in seiner Herrlichkeit oder Gottes Herrlichkeit in uns berichtet. Und ich habe mich gefragt, wie stelle ich mir eigentlich so ganz konkret Gottes Herrlichkeit vor? Mose, der Anführer des Volkes Israel, er, der das Volk Israel durch die Wüste ins gelobte Land Kanaan führen sollte, er hatte den ganz konkreten Wunsch, Gott in seiner Herrlichkeit zu sehen. Mose stand vor einer großen Aufgabe, mit der er sich überfordert fühlte. Er fand sich wohl gerade in einem mentalen Tief und er war an einem Punkt angekommen, an dem ihm die Kraft ausging. Er hatte das Volk Israel aus der Knechtschaft der Ägypter geführt. Dauernd tauchten Probleme auf, für die er verantwortlich gemacht wurde. Und Gott sollte ihm helfen, sie aus dem Weg zu räumen. Sie mussten das Rote Meer überqueren. Und Mose wandte sich an Gott und bat ihn um Hilfe. Dann gab es mal nichts zu essen. Dann hatten sie Durst. Sie wurden angegriffen und brauchten Schutz und Wegweisung. Für Mose gab es immer viele Gründe, mit Gott zu reden und ihn um Hilfe zu bitten und sich Weisung zu holen. Eine große Enttäuschung für Mose war, als er vom Berg Sinai mit den Gesetzestafeln zurückkam und feststellen musste, dass sich das Volk Israel einen eigenen Gott errichtet hatte. Wieder ging Mose zu Gott und bat um Vergebung für sein Volk. Und er hatte ein gutes Gespräch mit Gott, denn uns wird berichtet in 2. Mose, der Herr sprach mit Mose von Angesicht zu Angesicht. Wir würden vielleicht heute sagen auf Augenhöhe, wie einer, der mit einem Freund redet. Mose bittet Gott darum, trotz aller Vergehen, die das Volk Israel begangen hat, sich nicht vom Volk abzuwenden, sondern weiterhin mit ihnen zu gehen. Er sagt, du hast mir befohlen, das Volk nach Kanaan zu führen, aber du hast mir nicht gesagt, wen du mir als Unterstützung senden willst. Du hast gesagt, dass ich in deiner Gunst stehe. Wenn du das wirklich meinst, Gott, dann lass mich deine Pläne erkennen. Und das Gespräch geht dann so weiter. Der Herr antwortete, ich selbst werde dir vorangehen und dich zur Ruhe kommen lassen. Und Mose erwiderte, wenn du nicht selbst voranziehst, dann schick uns nicht von hier fort. Woran sollen wir denn erkennen, dass du zu mir und zu deinem Volk hältst? Doch nur daran, dass du mit uns gehst. Was sonst soll uns unterscheiden von den anderen Völkern auf der Erde? Und der Herr antwortete Mose, auch diesen Wunsch, den du gerade ausgesprochen hast, will ich erfüllen, denn ich habe dich gnädig angenommen und ich kenne dich genau. Und Mose bat, lass mich dich in deiner Herrlichkeit sehen. Und der Herr erwiderte, ich will an dir vorüberziehen, damit du sehen kannst, wie gütig und barmherzig ich bin. Meinen eigenen Namen, der Herr, werde ich vor dir aussprechen. Ich erweise meine Gnade, wem ich will. Und über wen ich mich erbarmen will, über den werde ich mich erbarmen. Mein Gesicht darfst du nicht sehen, denn kein Mensch, der mich gesehen hat, bleibt am Leben. Aber du kannst hier bei mir auf dem Felsen stehen. Und wenn ich dann in meiner Herrlichkeit vorüberziehe, stelle ich dich an eine Felsspalte und halte meine Hand schützend über dich, bis ich vorübergegangen bin. Und dann ziehe ich meine Hand zurück und du kannst mir hinterher schauen. Mein Gesicht darf aber niemand sehen. Gottes Herrlichkeit ist zu groß für uns Menschen, um sie zu sehen und zu erfassen zu können. Weil wir vergänglich und unvollkommen sind, können wir nicht leben und Gott so sehen, wie er ist in seiner ganzen Größe und Allmacht. Von Mose wird berichtet, dass sein Gesicht strahlte, wenn er in die Gegenwart Gottes trat. So stark, dass die Israeliten erschraken, weil seine Haut glänzte und sie nicht wagten, in Moses Nähe zu kommen. Er legte dann immer ein Tuch auf sein Gesicht und nur, wenn er in Gottes Gegenwart trat, legte er das Tuch ab. Auch wir können Gott nicht sehen, aber auch wir können ihn durch das, was er tut und wie er handelt, kennenlernen und erfahren. In dem Gespräch, das Mose mit Gott hatte, sagt Gott zu Mose, du kannst mir hinterher schauen. Gott hinterhersehen bedeutet, dass wir sehen können, wo Gott vorbeigegangen ist. Wir können ihn durch das, was er tut und wie er handelt, kennenlernen. Für das Volk Israel waren das die großen Taten. Die Befreiung aus Ägypten, Manna in der Wüste, Wasser aus einem Felsen. An diesen Taten konnte das Volk Gottes Herrlichkeit sehen. Die Bibel gebraucht zwei verschiedene Hauptwörter, um die Herrlichkeit Gottes zu beschreiben. Das hebräische Wort für Herrlichkeit im Alten Testament ist Kavod, was so viel wie Schwere oder Gewicht bedeutet. Es bezeichnet also das, was gewichtig ist, was Ruhm, Ehre, Wert, Würdigkeit und Ansehen verleiht. Die Herrlichkeit Gottes ist also das große Gewicht, das man Gott beimisst. Die Ehre und die Anerkennung, die man ihm erweist. In dem Gespräch mit Mose beschreibt Gott seine Herrlichkeit auch mit der Beschreibung seines Wesens und seines Charakters. Güte, Gnade und Barmherzigkeit und Erbarmen. Ich will an dir vorüberziehen, damit du sehen kannst, wie gütig und barmherzig ich bin. Meinen eigenen Namen, der Herr, werde ich vor dir aussprechen. Ich erweise meine Gnade, wem ich will, und über wen ich mich erbarmen will, über den werde ich mich erbarmen. Er ist nicht nur der unnahbare Gott, dem man nicht zu nahe kommen kann, weil wir Menschen seine Herrlichkeit nicht aushalten würden, sondern Gott beschreibt sich selbst als gnädig und gütig und barmherzig. Er ist nahbar. Er zeigt seinen Charakter, sein Wesen, die Art, wie er mit seinen Geschöpfen umgeht. Ich finde es interessant, dass Gott dem Mose nicht seine Macht und seine Majestät vor Augen führt, sondern seine Liebe, die er zu uns Menschen hat. Mose Wunsch war es, Gott in seiner Herrlichkeit zu sehen. Nach all diesen Enttäuschungen der letzten Zeit wollte er Gottes Gegenwart ganz konkret sehen und erleben, wollte mit seinen Augen sehen, mit wem er da spricht und wem er sich da immer wieder anvertraut. Was hatte sich Mose vorgestellt, wenn er darum bat, Gottes Herrlichkeit zu sehen? Und wie stellen wir uns Gottes Herrlichkeit vor? Auch wir können Gott durch das, was er tut und wie er handelt, kennenlernen und sehen. Selbst die Menschen, die nicht an Gott glauben, können seine Herrlichkeit sehen, zum Beispiel in der wunderbaren Schöpfung. Kürzlich war ich im Botanischen Garten und es ist eine Freude zu sehen, wie da alles blüht und wächst. Das frische Grün, die Vielfalt der Blumen und die vielen Farben. Und auch in den Psalmen lesen wir, die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und das Firmament bezeugt seine großen Werke. Und David betet, du hast große Dinge getan und sie mich erkennen lassen. Die Freude an der Schöpfung, die großen Dinge, die wir auch in unserem Leben erfahren, das sind nicht einfach nur schöne Erlebnisse, das sind auch Zeichen von Gottes Herrlichkeit. Im Neuen Testament lautet das griechische Wort für Herrlichkeit Doxa. Doxa, wie es in der Bibel verwendet wird, meint immer Ruhm, Ehre, meint aber auch Pracht, Macht und Ansehen. Und in der jüdischen und auch in der christlichen Religion schließen Gebete häufig mit einer Doxologie ab. Wir kennen das aus dem Vater Unser, denn dein ist das Reich und die Macht und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Eine Verehrung und Anbetung Gottes. Und als der Engel die Geburt Jesu ankündigt, schließt er seine Ankündigung mit einer Doxologie. Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden. Und dann kommen die Engelchöre und die Herrlichkeit des Herrn strahlte über den Hirten. Und sie fürchteten sich sehr. Die Hirten konnten die Herrlichkeit des Herrn auch nicht aushalten, aber sie werden überwältigt von Freude. Mit der Geburt Jesu beginnt eine Zeitenwende. Der Sohn Gottes wohnt unter den Menschen und wir können in ihm seine Herrlichkeit sehen. Der Schreiber des Hebräerbriefes beschreibt Jesus als den Abglanz der Herrlichkeit Gottes. Jesus ist Gott und gleichzeitig auch der einzige Sohn Gottes. Und in ihm offenbart Gott sein Wesen und auf eine Art und Weise, die man sehen und berühren kann. In Jesus wurde Gott ein Mensch, der auf Erden lebte. Johannes hat es so beschrieben: Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Bei allem, was Jesus tat, war es das Ziel, den Vater zu verherrlichen, Gottes Herrlichkeit sichtbar und erfahrbar zu machen. Auch dadurch ist es uns Menschen möglich, Gottes Herrlichkeit zu sehen. Jesus offenbart seine Herrlichkeit zum ersten Mal öffentlich, als er bei der Hochzeit zu Kanaan ein Wunder tut, Wasser in Wein verwandelt. Das lesen wir in Johannes 2. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat, geschehen in Kanaan in Galiläa. Und er offenbarte seine Herrlichkeit. Wie erlebst du Gottes Herrlichkeit? Ich wünsche mir auch manchmal viel mehr spürbare, sichtbare, fühlbare Beweise der Gegenwart Gottes. Oft geht es mir so, wie es beschrieben wurde. Ich kann im Nachhinein Gottes Eingreifen, Handeln und die Zeichen seiner Liebe sehen. Aber ich bin überzeugt, wenn wir aufmerksamer und achtsamer durchs Leben gehen, werden wir noch viel mehr von Gottes Herrlichkeit erkennen. Und so Gott noch mehr als liebenden Vater erleben. Aber wie kann ich dem großen Gewicht, das man Gott beimisst, denn das bedeutet ja Herrlichkeit, wie kann ich das in meinem Leben Ausdruck verleihen? Wie kann ich ihn verherrlichen? Jedes Mal, wenn ich meine Morgenandacht halte, gerate ich in einen Konflikt. Am besten kann ich mich konzentrieren, wenn ich in meinem Sessel sitze und die Füße hochlege. Und jedes Mal die Frage: Kann ich so Gott begegnen, ihn ehren, ihn anbeten? Bisher habe ich das nicht geschafft und die Füße kommen runter. Und für mich ist das auch richtig so. Aber viel wichtiger als die äußere Haltung ist unsere innere Haltung Gott gegenüber. Paulus schreibt an die Korinther: Der Mensch ist geschaffen, um Gott zu ehren und seine Herrlichkeit wiederzuspiegeln. Und in der Bibel gibt es ganz konkrete Vorschläge, wie wir Gott verherrlichen und ihn ehren können. Und ich habe einmal ein paar herausgesucht und aufgeschrieben. Und ich finde, diese Vorschläge sind so praktisch und lebensnah, dass sie keine große Beschreibung brauchen. Wir können Gott verherrlichen durch Anbetung. Alle, die ihr den Herrn achtet, preist ihn, ihr Nachkommen Jakobs, ehrt ihn, begegnet ihm in Ehrfurcht. Das lesen wir im Psalm 22. Wir können Gott mit unseren Liedern anbeten und verherrlichen. Und auch in dem, dass wir ihm sagen, was er uns bedeutet. Wir können ihn durch Dankbarkeit verherrlichen. Seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Durch gute Werke. Genauso soll euer Licht vor allen Menschen leuchten. Sie werden eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel dafür loben. Ein Leben zur Ehre Gottes, in Liebe, Wahrheit und Gerechtigkeit zu handeln, das lesen wir in Matthäus. Und durch Früchte, wenn ihr viel Frucht bringt und euch so als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters sichtbar. Das lesen wir in Johannes. Frucht, das sind gute Taten, aber auch die Früchte des Geistes wie Liebe, Freude und Geduld, so wie es uns im Galaterbrief beschrieben wird. Und wir können Gott verherrlichen durch Einheit im Geist. Gott aber, der euch immer wieder neuen Mut und Trost schenkt, helfe euch, einmütig zu sein, so wie es Jesus Christus gezeigt hat. Dann könnt ihr alle wie aus einem Mund Gott, den Vater, unseren Herrn Jesus Christus loben und preisen. Und durch ganze Hingabe. Gott hat euch frei gekauft, damit ihr ihm gehört. Nun dient ihn auch mit eurem Körper, den Ansehen Gottes in der Welt. Das lesen wir in Korinther. Wir können Gott ehren, indem wir ihm vertrauen, ihm unser Leben anvertrauen und immer wieder bestrebt sind, seinem Sohn Jesus ähnlicher zu werden. Wenn wir ihn ehren, ihn anbeten, dann wird uns immer mehr klar, wie groß und wunderbar und wie herrlich er ist. Im Johannesbrief wird uns verheißen, dass wir ihn sehen werden, wie er ist. Und ich wünsche uns jetzt schon offene Augen und offene Herzen, um die Herrlichkeit Gottes zu erkennen und zu erfahren und zu bezeugen. Und die Vorfreude darauf, dass wir ihn in der Herrlichkeit sehen werden. Amen. Wir feiern nun gemeinsam das Abendmahl. Und auch im Abendmahl dürfen wir die Herrlichkeit des Herrn erleben. Er ist das Brot, das unseren Hunger nach Frieden und Befreiung stillt. Der Wein, der Freude bringt, weil wir befreit von der Sünde vor Gott stehen dürfen. Durch seinen Tod am Kreuz hat Jesus uns frei gemacht von unserer Schuld. Und wir dürfen Gemeinschaft mit Gott, unserem Vater im Himmel, haben. Und unser Herr Jesus gibt keinen Menschen verloren. Alle sind zu seinem Tisch eingeladen und mit jedem von uns möchte Jesus Gemeinschaft haben. Und wir möchten unseren Bund mit Jesus erneuern. Und als Zeichen dafür feiern wir heute das Abendmahl. Ich lese die Einsetzungsworte. Unser Herr Jesus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte, brach's und gab's den Jüngern und sprach: Nehmet hin und esset, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Und er nahm auch den Kelch nach dem Abendmahl, dankte und gab ihnen den und sprach: Nehmet hin und trinket alle daraus. Das ist mein Blut des Neuen Testamentes, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut, so oft ihr daraus trinket, zu meinem Gedächtnis. Ich bete. Lieber Herr Jesus, danke für die Zeichen deiner Liebe, für Brot und Wein. Danke, dass du unsere Schuld vergeben hast und uns immer wieder neu vergibst und wir befreit und voller Freude zu dir kommen dürfen. Durch deinen Tod am Kreuz und deine Auferstehung haben wir freien Zugang zu Gott, unserem Vater im Himmel. Herr, und das ist so wunderbar und das ist wirklich ein Stück Herrlichkeit, das du uns schenkst. Und dafür wollen wir dir danken. Amen.